Zeitschrift gefunden. Das ist eine Zeitschrift der ICEJ. Das ist ein Israel-Dienst, der hier Sitz in Stuttgart hat und mit dem wir zusammen gestern dieses Seminar hier bei euch in der Gemeinde hatten. Ein Seminar über die sieben Feste des Herrn. Und ich denke mal, für alle war es ein steiler Anstieg, aber wir sind alle oben am Gipfel angekommen, stimmt's? Es war wirklich viel, aber eine sehr gute Botschaft für alle Christen. Nun, wer sind wir? Ein paar Leute haben wir wieder getroffen, die vor 3 Jahren schon hier waren. Das war nämlich unser letzter Urlaub hier. Und ihr seid geblieben, ihr seid treu in der Gemeinde hier. Das ist immer für uns ein Segen, wenn wir Leute sehen, die über Jahre wirklich die Gemeinde begleiten, die in der Gemeinde mitstehen, die mitarbeiten, die sich einbringen und die vor allen Dingen beten. Und unser Dienst heißt Gottes Haus, der Ermutigungsdienst. Nun will ich mal fragen, wer von euch schätzt, braucht und sucht Ermutigung? Mal Hand hoch. Okay, so geht's uns nämlich auch. Und viele Leute fragen uns, warum habt ihr denn einen Ermutigungsdienst? Was ist denn das? Ist das eine kluge Marketingidee? Dann haben wir noch so einen Satz, das heißt, Gott hat mehr für dich. Und dann sagen die Leute, habt ihr euch das gut ausgedacht irgendwie, dass das immer wieder von euch so kommt? Und das stimmt so nicht. Denn wie ihr brauchen wir Ermutigung. Wie ihr brauchen wir den Zuspruch von Heilung. Wie ihr brauchen wir die Erfrischung, die Erquickung, den Segen Gottes für unser Leben jeden Tag. Und unser Dienst richtet sich in erster Linie an die Menschen, die gläubig geworden sind an Gott. Und wir stellen fest, dass Land auf, Land ab Menschen, gläubige Menschen, niedergeschlagen durch ihr Leben gehen. Dass sie nicht die Botschaft dieser Erfrischung, diese Ermutigung aus dem Wort Gottes in ihr Leben integrieren, das umsetzen und wirklich fokussiert auf Jesus leben, sondern sie lassen sich beeindrucken von den Dingen, die nicht gut in ihrem Leben laufen. Jetzt denkt ja nicht, dass wir alle Dinge in unserem Leben locker, flockig drüber wegschreiten würden, über die Höhen und nie durch diese Tiefen gehen würden. Ganz im Gegenteil. Wir haben den Dienst eigentlich, weil wir durch viele schwere Situationen durchgegangen sind und teilweise noch gehen. Der Cuxhaven-Urlaub war sehr umkämpft, das kann ich euch sagen. Und trotzdem, Gott bringt uns immer wieder durch. Er bringt uns wirklich durch. Und dann sagen viele Leute so, wenn sie uns so sehen und hören, was wir so erleben, dann sagen sie, ah, der Feind ist ja mächtig hinter euch her. Ihr arbeitet so viel für Gott und deshalb. So, also dass der Feind uns alle attackiert, das ist ja richtig. Aber der attackiert nicht nur die Christen, der attackiert auch die Menschen in der Welt, stimmt's? Sonst würde es denen ja extrem viel besser gehen als uns. So, wir schauen nicht auf die Attacken des Feindes. Das solltest du auch nicht machen. Keine Ehre dem Feind. Sondern wir schauen auf das Zeugnis, was der Herr uns erwirkt durch das, wo wir durchgehen. Wir sagen oft, wenn wir in schwere Situationen kommen, wir werden ein Zeugnis haben. Dein Zeugnis aus einer schweren Situation, wo der Herr dich ermutigt hat, wo er dich durchgebracht hat, wo er durch schwere Talzeiten mit dir gegangen ist, das Zeugnis wird getragen vom Blut des Lammes, von nichts anderem. Nicht von deiner Stärke, nicht von Medizin, die dir geholfen hat, nicht von Superärzten. Ich bin so dankbar für gute Ärzte, das glaubt ihr gar nicht. Davon wird dein Zeugnis nicht getragen, sondern dein Zeugnis wird getragen durch das Blut des Lammes. Denn das steht in der Offenbarung. Das Wort unseres Zeugnisses durch das Blut des Lammes, weil wir zu Überwindern ausgebildet werden. Wenn du durch jetzt eine schwere Situation gehst, bleib an dem Herrn dran. Lass dich ermutigen aus dem Wort Gottes. Denn das ist das, was wir hier mit diesen Internetclips, das ist vor allen Dingen ein Internetdienst, aber Wir haben auch Veranstaltungen bei uns, Konferenzen. Aber vor allen Dingen haben wir im Internet Clips, die man sich runterladen kann, die man anschauen kann auf der Webseite. Und sie sind geboren aus Zeiten von Gebet und von dem Forschen und Leben mit dem Wort Gottes. Wenn du hier in die Gemeinde gehst, dann sag nicht, oh, heute muss ich in die Gemeinde und die Sonne scheint doch. Sondern erwarte, komm mit Erwartung. Viele Leute haben keine Erwartung. Wisst ihr, Christen haben manchmal so wenig Erwartung. Ich finde das so schade. Das Wort Gottes ist alles, was du hast. Es trägt dein Leben. Es ermutigt dich, es erfrischt dich, es bringt dich zurecht. Das Wort Gottes schraubt manchmal an meinem Leben und ich muss den Kurs fokussieren und muss drüber nachdenken, hey, was denkst denn du gerade? Was redest du gerade? Wir reden oft so schlecht. Wir reden schlechte Dinge herbei und wundern uns, wenn sie kommen. Pass auf, was du sagst. Immer wenn wir hier sind und ich sehe diese Riesentanker, muss ich an dieses Bibelwort denken. Die Zunge ist wie ein kleines Ruder, was ein riesiges Schiff bewegt. Pass auf, was du sagst. Du musst nicht alles sagen. Du musst nicht zu allem etwas sagen. Sprich Ermutigung aus. Die Welt draußen braucht Ermutigung. Wenn etwas heute gebraucht wird, ist es das. Und nicht nur, ja, du kommst schon drüber weg. Die Zeit heilt alle Wunden. Lass diese Sprüche, sondern sag, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich habe eine Hoffnung für dich. Mich hat das sehr bewegt, eben mit diesem Zeugnis. Das ist das, das ist unser Fokus. Sei radikal und halte nicht zurück. Die Welt hält mit ihren Sprüchen nämlich nicht zurück. Auch die Esoterik nicht und alles. Wisst ihr, die treten auf, die treten nach vorne, die sind auf Vormarsch manchmal. Halte nicht zurück, versteck dich nicht, sondern lebe aus dem Wort Gottes. Hol dir Kraft aus dem Wort Gottes. Pass auf, was du redest. Halte Glauben und schau fokussiert auf den Herrn. Der Fokus auf Jesus, das ist es, was den Unterschied macht. So, also hinten haben wir noch ein paar von diesen Heftchen, da könnt ihr ein bisschen drin stöbern, dann wisst ihr, wo wir herkommen, was wir machen, wer wir sind. Und jetzt, the next one.
Ich brauch das. So, grüß Gott. Ja, ich wollte das nur sagen, damit ihr wisst, dass ich nicht von hier komme, ne? Sehr schön, Halleluja. Wir freuen uns wirklich, wieder hier zu sein. Wir erinnern uns noch an die Zeit in der Fischhalle. Ne? Das war für uns auch geruchlich immer ein ganz besonderer Event. Also ganz speziell, so als typische Landeier. Heute geht es um ein Thema, das du, wenn du schon länger Christ bist, schon ein paar Mal gehört hast. Wahrscheinlich schon von der Kinderstunde. Ruth, die klassische Happy End Kinderstundengeschichte. So richtig positiv, richtig schön, richtig ungefährlich. Ne? So richtig Happy End. Ja, diese Story, die ihr, wie ich gesagt habe, vermutlich alle kennt, die werden wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Und mal gucken, was da vielleicht noch so drin steckt. Denn, vielleicht glaubt das noch nicht, aber da geht es sogar ein bisschen um Endzeit. Halleluja. Wisst ihr, in der Bibel ist keine Begebenheit, die dort berichtet wird, keine Story, die dort gebracht wird, ist umsonst. Nicht mal ein Wort ist umsonst. Kein Satz, alles, was da drin ist, hat einen tiefen Sinn. Steht da. Es gibt eine tiefe Bedeutung, warum das drin ist. Beispielsweise im Matthäus-Evangelium beginnt es erstmal mit dem Geschlechtsregister. Und viele Leute sagen, Himmel, was soll ich das lesen? Das ist ja so tot langweilig. Warum fängt das damit an? Es ist nicht für uns geschrieben. Es ist für Juden geschrieben. Wenn ein Jude, der keine Ahnung vom Christentum hat, das Neue Testament zum ersten Mal liest, fängt er bei Matthäus an und liest das. Der liest das einmal durch, hat nach 10 Minuten kapiert, Jesus war einer von uns. Man glaubt gar nicht, was das erste Matthäus-Kapitel für einen Juden für eine durchschlagende Power hat. Das ist absolut grandios. Daraufhin bekehren sich Juden. Das ist ganz erstaunlich. Ja? Weil die haben so eine dubiose Vorstellung von Jesus, weil das über die Jahrhunderte ihnen eben sonderbar verkauft worden ist, ne? Dass sie da auf der Bremse stehen. Aber wenn sie anfangen, die Bibel zu lesen, also das Neue Testament zu lesen, dann eröffnen sich für ihn Welten und das ist der beste Einstieg. So, also manchmal lesen wir Sachen, wo wir sagen, naja, das sagt mir jetzt nichts, aber das heißt nicht, dass das umsonst ist. Da gibt es Aussagen drin, die sind von tiefer Bedeutung. Nichts ist umsonst. Beispielsweise Buch Hiob geht es natürlich um den Umgang mit Leid. Ne? Logisch. Bei dem Buch Esther, da geht es um einen gewaltigen Sieg des Judentums gegen diese damalige, ja, diesen Hammer, diesen, das war der gleiche Geist, der in Hitler ist, dieser Holocaust, dieser versuchte Holocaust, dieses ganze Volk auszulöschen, ja, also wo der Herr einfach Gnade schenkt und wo ein gewaltiger Sieg für das Judentum dann erreicht wird. Beim Esra, im Buch Esra geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Nehemia hatte ich gestern kurz erwähnt, wo die Mauer wieder aufgerichtet wird, der Schutzwall um Jerusalem, auch geistlich zu verstehen, ganz interessant und alles, alles hat Bedeutung und zwar eine mehrschichtige Bedeutung. Das ist nicht nur das, was du so einmal liest oder klassisch kinderstundenmäßig, was dir so weitergegeben wird, sondern es steckt mehr drin. Und heute wollen wir uns das Buch Ruth anschauen. Warum steht das Buch Ruth eigentlich in der Bibel? Eigentlich, wo ist da der geistliche Sinn? Wenn man richtig nachforscht, sagt er, eigentlich irgendwie ein bisschen dünn. Denkst du? Buch Ruth ist grandios. Und wir werden jetzt drei Sachen machen. Wir schauen uns zuallererst mal das Buch Ruth an. Ich werde es euch erzählen, die Story und ein paar Infos dazu geben. Und dann gibt es zwei Sachen. Zwei Sachen, die wir heute konkret uns daraus anschauen werden. Da gibt es viele Aspekte. Was mir wichtig ist, ist erstens, Gott nimmt dich an. Und zweitens, die geheimnisvolle Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde. Das steckt da nämlich drin. Okay, also drei Punkte. Fangen wir mit dem ersten an. Ich erzähle euch die Geschichte von Ruth. Das Buch Ruth handelt von einer heidnischen Frau, die ihr ganzes Vertrauen auf den Gott Israel setzt und ihrer Schwiegermutter, Noomi oder Naomi, je nachdem, was du für eine Bibelübersetzung hast, in deren Heimat folgt. Und dort in der Heimat von der Naomi, die also nicht ihre Heimat ist, da findet sie also Ruth Versorgung und sie findet den Mann ihres Lebens. Okay. Bethlehem. Das war die Stadt, wo die Naomi herkam. Bethlehem. Beth heißt Haus. Bethel heißt Haus Gottes. Dann gibt es Bethsaida, alles Mögliche. Und dann Bethlehem. Haus des Brotes. Haus des Brotes. Bethlehem ist prophetisch das Haus des Brotes. Da ist also Versorgung, da ist genug zu essen in jeder Hinsicht. Und die verrückte Story ist, dass es gerade da, zu der Zeit von der Naomi, gerade dort zu einer Hungersnot kam. Eine Hungersnot im Haus des Brotes. Blöde Story. Ziemlich uncool. Und die Naomi, der Name bedeutet Wonne oder Lieblichkeit, also sehr positiv. Ne? War wahrscheinlich der hübsches Ding mal gewesen. Ist jetzt mit ihrem Mann ins Nachbarland gezogen, über die Grenze, aus Israel raus, ins Nachbarland, das hieß Moab. Das waren etwa 120, 150 Kilometer wahrscheinlich, die umgesiedelt ist, um dort eben, weil da Hungersnot war, zu überleben. Die Familie hat ihr Erbteil verlassen, Mann, Frau und zwei Jungs, und ist zu den Heiden gezogen, um bei den Heiden den Lebensunterhalt zu suchen. Raus aus dem Haus des Brotes hin zu den Heiden. Das war schon mal schwierig. Das war schon mal die erste Katastrophe in Naomis Leben. Diese Hungersnot, wo sie alles hinter sich gelassen haben, einfach wegen blanker Not, und sich da diesen Heiden zugewandt haben. Und in dieser fremden heidnischen Nation, zu der sie nicht gehörte, wo sie nicht eingepflanzt war, da starb nicht nur ihr Mann, Elimelech hieß der, das Hebräische bedeutet mein Gott ist König, sondern auch ihre beiden Söhne. Das heißt, für die brach die gesamte Sicherheit zusammen. Traumatisches Erlebnis. Erstmal dieser Zusammenbruch wirtschaftlich und sie ziehen dahin, aber da geht es noch schlimmer. Bricht innerhalb von 10 Jahren sind sie da, bricht alles zusammen. Mann stirbt, Katastrophe Nummer 2. Sohn, der erste Sohn stirbt, Katastrophe Nummer 3. Zweiter Sohn stirbt, Katastrophe Nummer 4. Traumatische Erlebnisse. Nun, das wisst ihr wahrscheinlich, damals war es ja so, dass der Mann war der Verdiener, der das Geld reingebracht hat. Und wenn der Mann weg war, eine Witwe, die war sozusagen hilflos. Soziale Fürsorge gab es wenig oder kaum. Die war fertig mit dem Leben. Die war bettelarm, es sei denn, sie hatte irgendwelche größeren Besitztümer. Das Einzige, was ihre Zukunft sicherte, waren Nachfahren, Söhne, die dann für sie gesorgt hatten, dass sie dann in der Familie von den Söhnen entsprechend mit versorgt waren. Das sah ja gut aus erstmal mit ihren 2 Söhnen. Die haben beide noch geheiratet in Moab, aber dann stirbt der eine, stirbt der andere. Der bröckelte das ganze Leben weg. Die war wirklich am Ende angekommen. Die war auf der Talsohle angekommen. Das Leben war fertig. Sie war nicht in ihrer Heimat, nicht bei ihren Leuten. Und das gesamte Existenz war geraubt. Die Zeit im Moab raubte ihre Ehe, ihre Söhne, ihre Zukunftssicherung, ihre Existenz, ihr Leben. Nur wenn du mal vielleicht so in der Kinderbibel oder sowas ein Bild von der Naomi gesehen hast, dann sieht man die meistens als steinalte Frau. Uralt. Wie so eine Ururgroßmutter. Das ist wahrscheinlich falsch. Damals war es üblich, dass die Leute so, 15, 16, bis vielleicht höchstens 20, das war das heiratsfähige Alter. Da haben die geheiratet. So, dann hat sie ihre beiden Jungs gekriegt, die waren auch im heiratsfähigen Alter. Ich schätze mal, die war Anfang 40. Und mit dem Leben fertig. Die hat aber noch ein paar Jahre vor sich. Und in dieser ganzen Situation, in dieser Not, in dieser Schwierigkeit, kriegt sie eine Info. Sie hört etwas. Steht in Rut 1, Vers 6. Sie hört irgendwann, dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So, die Hungersnot ist vorbei. Im Haus des Brotes gibt es wieder Brot. Aha, das ist schon mal gut. Das hört sie. Wie so ein Gerücht oder was. So, jetzt hat sie wirklich nichts mehr zu verlieren. Und sie entschließt sich dort im Scherbenhaufen ihres Lebens nach Hause zu gehen. Nach Hause zu gehen, dahin, wo sie vor 10 Jahren weggegangen sind mit ihrem Mann. Dort geht sie wieder hin. Gott hat eingegriffen und jetzt geht sie dort wieder in ihre Heimat. Sie geht wieder zum Haus des Brotes. Nun hatte die aber 2 Schwiegertöchter. Die beiden Jungs haben geheiratet und beide Jungs waren, wie gesagt, gestorben. Wir wissen übrigens nicht, woran. Wird uns nicht gesagt. Wir wissen nicht, in welchem Alter. Wird uns nicht gesagt. Ist für die Story uninteressant. Ist für Gott hier nicht relevant, sondern wichtig ist, dass diese beiden Schwiegertöchter auf einmal da sind. Nun müsst ihr das verstehen. Damals in den alten Kulturen war das so, das spielt übrigens zur Zeit der Richter, die Geschichte. Das spielt zur Zeit der Richter, das war also, nachdem das Volk unter Mose und Josua das Weiße Land eingenommen hat, die 400 Jahre etwa danach. Das war also noch vor dem, dass David König wurde und so weiter. Also die ganze Story ist, vielleicht 3200, 3300 Jahre alt. So roundabout. So, damals war das so, dass der Mann, wenn er geheiratet hat, der musste ja eine Mitgift bringen, einen Brautpreis. Das war im Verständnis wirklich, ich will nicht sagen, der hat die gekauft, stimmt nicht so, aber der hat im Grunde genommen ist die in die andere Familie hineingegangen, die Familie des Mannes, und war dann Bestandteil der Familie des Mannes. So, das heißt, die beiden Mädels gehörten jetzt zu Naomi. Die waren quasi verpflichtet, sie zu versorgen. Es war nicht einfach so, weil der Mann jetzt weg war, konnten die sagen, okay, tschüss, ich bin weg. Nein, die waren verpflichtet, zu ihr zu gehören. Die gehörten zu ihr. So, Und deshalb, als Naomi sich entscheidet, wieder nach Israel zu gehen, mussten die beiden Mädels mit. Das war also nicht eine Option, dass die sagen konnten, okay, ja, vielleicht oder vielleicht nicht, sondern eigentlich mussten die mit, die waren verpflichtet. Die gehörten ganz fest zu ihr. Aber auf dem Weg dahin entschließt sich die Naomi und sagt, nee, das ist ja blöd, ich lasse euch beide frei. Und das war ihre eigene Entscheidung, aus ihrem Herzen gesagt, ihr dürft gehen. Sie hat sie also quasi aus der Familie entlassen. Das war natürlich ein Akt von Großzügigkeit, weil damit brach das letzte bisschen Versorgung, was sie noch theoretisch hatte, zusammen. Aber sie hat die beiden Mädels entlassen. Die eine hieß Orpa und die andere hieß Ruth. Sie hat sie freigegeben, damit die sich wieder neu verheiraten können. Und die waren schon unterwegs und dann hatte die Orpa, was Widerspenstige bedeutet, die hat dann gesagt, okay, ich gehe zurück. Ich gehe zu meinem Heimatland, ich gehe zu meinem Gott zurück. Und die andere, Ruth, das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Kameradin, Kameradin, die hat gesagt, nix da, ich bleibe bei dir, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir, trotz diesem Elend. Nun, das war jetzt auch keine alte Frau. Ich schätze mal, die war vielleicht 25. Da war ja keine Jungfrau mehr, aber die war durchaus noch im Alter, wo die sich hätte da einen anderen Mann suchen können und einfach normal hätte leben können, wie die Orpa. Aber die wollte nicht. Sie hat gesagt, nein, ich gehe mit dir. In deine Heimat, wo ich keinen Menschen kenne, wo ich keine Wurzeln habe, ich komme hier von meinem Ding weg nach Israel. Und sie wollte dieser alten Frau folgen mit Beharrlichkeit. Die Naomi ist inzwischen aber so frustriert, dass sie ihren Namen ändert. Von der Wonne oder der Lieblichkeit nennt sie sich jetzt Mara. Mara heißt bitter, die Bittere. Und die ist wirklich auch voller einem schweren Herzen. Auch durchaus Anklage gegen Gott, weil wie kann der Herr mir das antun? Wie kann das passieren? Ja, wie ist das möglich? Was für ein Elend in dieser momentanen Situation. Dreimal fordert Naomi die Ruth auf, dass sie bleiben soll, dass sie verlassen soll. Und dreimal widersteht Ruth und sagt, nix da, ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Und der Kernpunkt, auch der Kernpunkt von dem ganzen Buch, ist Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da sagt Ruth, wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Das war eine junge Frau aus einer heidnischen Nation, die das Bekenntnis auf einmal gesagt hat. Da war irgendwas, wo ich mal sagt, wo der Herr schon in ihr gewirkt hatte. So, und so machen sich die beiden Mädels, Frauen, auf den Weg in eine wahrhaftig rosig scheinende Zukunft. Die Ruth, ich bin sicher, die hatte nicht ein Wort des Herrn. Die Bibel berichtet nicht, dass sie einen Traum hatte, eine Engelsbegegnung, irgendwas, wo sie wusste, okay, das ist in Ordnung, ich gehe da hin und da passiert was Positives. Nix. Gar nichts. Die hat, ich sag mal, wissentlich den Weg in die Armut gesucht oder sich dafür entschieden. Ist wissentlich mit der gegangen. Warum eigentlich? Irgendwas in ihrem Inneren hat sich dahin gezogen. Treue. Eine Stärke, die in ihrem Inneren war. So, dann kamen die also, nachdem sie diese 120, 150 Kilometer also hinter sich gebracht hatten, irgendwann in Bethlehem an. Die ganze Stadt gerät in Aufruhr, weil die Naomi da wieder auftaucht. Und ja, dann sagt sie ihnen, also bitteschön, Naomi, das lasst ihr mal, nennt mich nur noch Mara. Nennt mich nur noch Mara. Ich sagte vorhin, kein Wort in der Bibel ist umsonst. Der Bericht wird uns berichtet, dass als die ankamen, gerade die Gerstenernte begonnen hatte. So, wenn du gestern da gewesen wärst, dann würde es bei dir jetzt bimmeln. Weil nämlich die Gerstenernte, der Startpunkt der Gerstenernte ist Passa. Die Passawoche, in der Passawoche beginnt die Gerstenernte am zweiten Tag. Da wird die Erstlingsfrucht dargebracht und dann startet die Gerstenernte. Die Gerstenernte, beziehungsweise die Passawoche, steht für Bekehrung im prophetischen Sinne. Das heißt, damit beginnt ein Leben mit Gott. Man geht sozusagen hinein in eine Beziehung mit Gott, mit Passa, ist klar, das Blut des Lammes, was geschlachtet wird, wird an die Türpfosten gestrichen, damals beim Auszug aus Ägypten. Ein prophetisches Bild auf Jesus, das Lamm Gottes, dessen Blut ans Kreuz vergossen wurde. Ja, das ist ganz offensichtlich. Also Passa ist der Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist. Und wenn wir das für uns annehmen, dann ist das Bekehrung. Und so beginnt also mit diesem Zeitraum ja, das Leben als Christ. Also dieser Zeitpunkt, Beginn der Weizenernte, Passafest, steht für Bekehrung. Steht für einen Startpunkt in ein Leben mit dem Herrn. Genau zu dem Zeitpunkt kommt jetzt diese Ruth, die ja Heide ist, da hin, ins Haus des Brotes. Zum Zeitpunkt der Bekehrung. Kein Zufall. Dort, wisst ihr dann, hat sie da in den Getreidefeldern dann eben dieser Gerstenernte dann mitgemacht und hat eben da die Ähren eingesammelt, Brot eingesammelt. Und dort ist ihr dann auch dieser Boas begegnet. Boas ist ein Name, das bedeutet, in ihm ist Kraft, der Starke. Und der Boas, der hat sie gesehen, hat sie irgendwie realisiert, hat die Demut und die Treue der jungen Frau gesehen und wurde auf mich aufmerksam. Hat auch dann gehört, dass sie eben treu mit der Naomi mitgegangen ist. Und irgendwie hat ihn was fasziniert an der Frau. Die Ernsthaftigkeit, die Treue, die Hingabe, die Bereitschaft, hier mitzuarbeiten in der Ernte. Egal. Letztlich endet die Story damit, dass Boas Ruth zu seiner Frau nimmt. Und dadurch kommt diese Ruth, die Heidenfrau, die Heidenbraut, in das Volk Gottes. Sie kommt in den Stamm Juda. Aus Moab kommt sie in das Volk Gottes hinein. Echter Quereinsteiger. Ein richtiger Quereinsteiger. Durch die Heirat kommt sie dort hinein. Dort kommt sie zu Ehren. Dann bekommt sie auch Kinder. Vorher war ihr Mutterleib irgendwie verschlossen. Ist ja keine Jungfrau mehr. Ja? Aber sie bekommt Kinder und insbesondere einen Sohn, Obed. Dieser Obed hat wieder einen Sohn gekriegt, der hieß Isai. Und das wiederum war der Vater von David. So wurde Ruth die Urgroßmutter von König David. Als heidnische Frau, als Moabiterin, als Quereinsteigerin wurde sie damit direkt, unmittelbar Bestandteil der Heilsabsichten Gottes. Denn aus David, seiner Linie, kam dann der Messias, kam Jesus. So, das ist also wirklich die Heilslinie, die Gott da hat. Ohne Ruth hätte es diesen Obed nicht gegeben und ohne Obed hätte es keinen David gegeben. Also die war schon wichtig. Urgroßmutter von David, nicht verzichtbar. Sie wurde Vorfahr von König David und sogar Vorfahr des Messias. Im Natürlichen. Und so bringt das Tal ihres Lebens, wo sie die Naomi begleitet, sie zu dem Mann ihres Lebens. Das ist die Story, soweit sie uns die Bibel berichtet. Und da ist schon mal viel drin. Ist schon mal genial. Ist schon mal wunderbar. Wenn wir da aber ein bisschen tiefer reingehen, dann merken wir, es ist eine völlig schrille Story. Das ist eine völlig schrille Story. Bemerkenswert. Diese Ruth kam aus Moab. Das sagt uns natürlich erstmal nichts. Moab, okay, wir wissen, da waren die Moabiter. Das war irgendwie ein Stamm, der war da um die Ecke und irgendwie gab es vielleicht auch mal Stress mit denen und so. Wir haben keine wirkliche Offenbarung. Was ist denn mit diesem Moab? Moab ist in der Tat ein Stamm, der lebt da, wo heute Jordanien ist. Da haben die damals gewohnt. Der Stamm Moab war mit den Israeliten verwandt. Direkte Verwandtschaft. Und zwar, als Abraham wiederum 200 Jahre vorher, aus Chaldea gezogen ist, weil der Herr ihn berufen hat, ne, hat Abraham was gemacht, was Gott ihm nicht geboten hatte. Gott sagt, geh aus deiner Verwandtschaft raus. Und was macht der Abraham? Er nimmt einen Verwandten mit, nämlich den Lot. Gott sagt ausdrücklich, geh raus aus deiner Verwandtschaft. Und Abraham nimmt diesen Lot mit. Später, als die beiden dann zu Reichtum und Ansehen gekommen sind, gibt es tatsächlich wirtschaftliche Schwierigkeiten, sage ich mal, zwischen Lot und seinen Hirten und seinen Herden und eben Abraham. Und irgendwann entschließen die sich, okay, wir müssen uns trennen, das ist hier zu viel, wir sind zu reich, um hier im Land einfach siedeln zu können. Und dann ist diese Story, wo Abraham und Lot sagt, okay, such dir was aus, gehst du zur Rechten, geh ich zur Linken, such dir was aus. Und der Lot, der sucht sich das Tal aus, wo heute das Tote Meer ist, wo Sodom und Gomorra sind. Und er siedelt sich in Sodom an. So, wissentlich, willentlich, weil da hat es ihm gut gefallen. Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern ist er also nach Sodom gezogen. Als später die Stadt durch das göttliche Gericht vernichtet worden ist, schickt Gott zwei Engel, um den da rauszuholen. Er will aber erstmal nicht. Also er war schon ein bisschen verpeilt, der Lot. Ja? Und letztlich gibt es mit Stress, irgendwie werden die da rausgerissen, weil die Stadt wirklich im Untergang begriffen ist. Dann auf dem Weg aus der Stadt, aus der Flucht auf der Stadt, kommt die Frau um. Das war die Sache mit der Salzsäule, ja, weil sie sich umdreht und sieht, wie die Stadt da zerstört wird. Und jetzt ist der Lot mit diesen beiden Mädels allein. Und sie ziehen, warum auch immer, in eine Höhle. Und die beiden Mädels waren verlobt gewesen mit irgendwelchen Männern aus Sodom, die jetzt aber hin waren. Und warum auch immer tun diese beiden Frauen Folgendes beschließen, sagen, wir machen unseren Vater betrunken und lassen uns von ihm schwängern. Also beide, erst die erste, dann die andere. Inzucht. Klassischer Fall von Inzucht. Warum das so war, nicht erklärlich, war aber so. Der Sohn der älteren Tochter war Moab. Der Stammvater der Moabiter. Der jüngeren Tochter, das war Ben-Ami, der Stammvater der Ammoniter. So war der Moab ein Großneffe Abrahams. Verwandtschaft. Also war schon eine komische Story. Jetzt haben sich die Moabiter und die Ammoniter und auch andere Völker, die es da noch gab, die auch irgendwie mit Israel verwandt waren, in der Geschichte immer wieder gegen Israel gewandt. Immer wieder gegen das Gottesvolk gewandt, wurden zu Feinden. Beispielsweise ließen die Moabiter, als das Volk aus Ägypten auszog, sie nicht durchziehen. Und gedacht, nein, wir lassen euch nicht durchziehen. Sie weigerten sich, sie ließen sie durchziehen, weigerten sich aber, ihnen Brot und Wasser zu geben. Und ein moabitischer König, falls ihr die Story kennt, Balak hieß der, der hat diesen Propheten Bileam geholt, um Israel zu verfluchen. Ja, das waren Moabiter, die das organisieren wollten, dass Israel verflucht wird. Wir bezahlen dafür, dass Israel verflucht wird. So waren die Moabiter drauf. Ne? Und Bileam hat dann versucht, die zu verfluchen, musste aber immer Segen aussprechen. Und irgendwann sagt er, das funktioniert so nicht. Und hat eine messianische Prophezeiung weitergegeben. Ganz interessant, das war ein falscher Prophet, also wirklich ein abstruser Typ, Bileam, sagt in 4. Mose 24, Vers 17, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und sein Zepter erhebt sich aus Israel. Das war eine messianische Prophezeiung. Der hatte etwas gesehen. Aus Juda kommt was. Und dann geht es weiter. Das Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs. Also jetzt war dieser Moabiter wirklich geschockt. Das, was sie eigentlich bezahlen wollten, nämlich dass Israel verflucht wird, wandte sich jetzt gegen sie. Aber Bileam sagt, pass auf, das funktioniert so nicht mit dem Verfluchen. Ich gebe euch einen Tipp. So kriegen wir das hier nicht hin. Mein Tipp ist, auf der ganz persönlichen Ebene, geht und treibt Unzucht mit denen. Treibt Unzucht. nutzt Unzucht als Waffe. Das sagt er. Und genau das wird auch gemacht. Und die Moabiter, geschaffen aus dieser Akt von Inzucht, stehen geistlich gesehen als die Macht der Unzucht. Geistlich gesehen ist es ein Symbol für geistliche Unzucht. Vermischung von guten geistlichen Dingen mit Dingen, die Gott ein Gräuel sind. Wie bei dem Bileam oder auch wie bei Lot. Ja, der mit dem Auserwählten Gottes mitgeht, aber sich dann entscheidet, in der gottlosesten Stadt, die es da gab, zu wohnen. Diese Vermischung, dieses Problem, diese geistliche Unzucht, das ist etwas, was typisch ist für Moab, die Moabiter. Moab steht für den Versuch des Teufels, das Volk Gottes durch geistliche Unreinheit zu schwächen und zu Fall zu bringen. Einfach in der prophetischen Bedeutung. Wisst ihr, wenn man sich damit beschäftigt, wo Menschen einfach als Christen Schwierigkeiten, Probleme haben, wo Attacken sind und so weiter, da findet man immer wieder Strukturen, die auch schon in dem Alten Testament uns gezeigt werden. Ja, wie der Geist der Unzucht oder der Verwirrung oder alles Mögliche, ja, der Schwäche und so weiter. Und hier, da geht es einfach die geistliche Macht der Unzucht. Und Gott hatte das natürlich alles gewusst, gesehen und mitgekriegt und hat Folgendes, mehrfach auch, dann in seinem Wort angeordnet. Und das ist ein bisschen schockierend. 5. Mose 23, ab Vers 4, sagt Gott, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung Jahwes kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung Jahwes kommen. Für ewig. Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage für ewig. Gott sagt, die sind draußen, das sind Feinde, die sind ein Problem. Habt keine Gemeinschaft mit denen, die dürfen nicht in die Versammlung mit euch kommen, die dürfen nicht connected mit euch sein. Ihr dürft den Frieden und das Wohl nicht suchen. Keine Beziehung dazu. Moabiter, nein danke, die sind draußen. Keine Connections mit Moabiter. So, das hat Gott gesagt. Das ist Bestandteil des ewigen, unveränderlichen Wort Gottes. Ein Moabiter darf nicht ins Volk Gottes reinkommen, und zwar für ewig. Und dann das hier mit der Ruth. Gott lässt zu, dass ausgerechnet eine Moabiterin ins Volk Gottes hier hineinkommt. Und nicht nur das, sondern er nimmt die Frau noch, die im messianischen Stammbaum drin ist und auch da erwähnt wird. Eine Vorfahrin des Messias. Was ist denn das für eine schrille Story? Erst sagt Gott, die sind mehr oder weniger draußen und dann holt er sich ausgerechnet diese Braut und setzt sie rein in das Volk Gottes, Vorfahren des Königs David, wo er sagt, ein Mann nach meinem Herzen, Vorfahren des Messias. Das zeigt Gottes Erbarmen, Gottes unvorstellbares Erbarmen. Schaut, das Gesetz, das Wort Gottes, stand gegen Ruth, weil sie Moabiterin war. Es stand gegen sie. Die gehörte nicht zum Volk Gottes. Die war gewissermaßen unter dem Fluch. Aber durch ihre Treue, durch ihre Liebe, durch ihr Dranbleiben hat Gott Gnade gehabt. Und trotzdem, was gegen sie stand, obwohl sie außenstehend war, durfte sie ins Volk Gottes hineinkommen. Sie durfte zum Gott Israels kommen. Das Wort, was sie gesagt hat, dein Gott ist mein Gott, das war der Unterschied. Selbst wenn das Gesetz unumstößlich gegen sie steht, hatte der Herr Gnade und hat sie trotzdem reingeholt. In gewaltigen Erbarmen. Das ist etwas, was die Gnade und das Erbarmen Gottes verdeutlicht. Wie ist es bei uns? Wir alle kennen das. Das Gesetz Gottes steht gegen uns. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wusstest du, das Gesetz steht gegen dich. Du bist nicht gerecht. Du bist verloren. Du hast es nicht. Du bist ein Sünder und hast Tod und Verdammnis verdient. Aber durch die Gnade Gottes dürfen wir hineinkommen ins Volk Gottes. Durch sein Erbarmen. Was ist notwendig? Der Gott, dieser Gott, das ist mein Gott. Das ist es, worum es geht. Und das hatte die Ruth hier irgendwie, die hat das gemacht. Ich hatte vorhin mal kurz Matthäus 1 erwähnt. In Matthäus 1 steht der Stammbaum Jesu, der ist da aufgeführt. In der jüdischen Tradition gibt es 4 Mütter. Da kommt immer wieder, gibt es 4 Frauen. Also beispielsweise waren vor der Sintflut, werden nur die Namen von 4 Frauen erwähnt. Dann gibt es 4 Frauen, die in der Arche waren und so weiter. 4 Frauen gibt es immer wieder. Und da gibt es auch 4 Mütter. Die 4 Mütter des jüdischen oder israelischen Volkes. Ja, 4 Mütter. Das sind Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. 4 Mütter. Gibt es einen Haufen rabbinische Lehre dazu und so weiter. In diesem Matthäus 1 gibt es auch in dem Stammbaum den Namen von 4 Frauen. Sozusagen die Mütter des Messias. Diese 4 Frauen sind Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. 4 Frauen. Wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann ist interessant, dass jede einzelne von diesen 4 Vorfahrinnen des Messias deutlich negativ belastet ist. Ich mache das mal ganz kurz. Diese Tamar, das war die Frau, die sich als Hure verkleidet hat, um sich von ihrem Schwiegervater Juda schwängern zu lassen. Steht in der Bibel. Die hat also die hat sich verkleidet als Prostituierte, hat sich schwängern lassen von ihrem Schwiegervater und genau, dann hat sie Zwillinge gekriegt und das war dann die Linie, wo auch der Messias später rauskam. Schwerer Fall von Unzucht. Rahab, das war die Lady mit dem Jericho, wo die Kundschafter kamen, ja, wo sie dieses rote Seil ins Fenster geknüpft hatte. Das war eine Prostituierte, eine kanaanäische Prostituierte. Das ist wirklich der Inbegriff von Unzucht aus Jericho. Und die gehört auch nicht zum Volk Gottes. Auch in der Heilslinie des Messias. Wurde aufgenommen. Dann war diese Bathseba. Das war die Lady, wo der König David Ehebruch mitbegangen hat. Und sogar ihren Mann hat ermorden lassen. Wiederum Unzucht. Das war aber später die Mutter von Salomo, dem späteren König, wo die Heilslinie dann rauskam. Und Ruth war Moabiterin. Frau aus dem feindlichen heidnischen Volk. Nach dem Gesetz durfte die niemals in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Und ein Volk, was ein Symbol für Unzucht war. Hey, wie schräg ist das eigentlich? Jede von den 4 Frauen negativ belastet. Die Männer waren nicht viel besser drauf übrigens. Ja? Jede negativ belastet. Jede ein Symbol für Unzucht. Und dass das Neue Testament gerade diese paar Frauen erwähnt und sagt, egal wie das Leben von denen gewesen ist, sie wurden ins Volk Gottes aufgenommen und die Heilslinie des Messias kam dadurch. Die Rettung, die Erlösung kam durch diese Frauen. Gott gebrauchte sie. Das ist ein Zeichen der unvorstellbaren Gnade Gottes. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, heißt es im Römerbrief. Und das ist so genial für uns. Das ist so genial für uns. Wir dürfen wissen, egal wie bekloppt das Leben läuft, egal in welchen Sünden oder Schwierigkeiten oder Not von Situationen wir hängen, egal was passiert ist, egal wie das Gesetz oder das Wort Gottes oder sonst was gegen uns steht, völlig wurscht, egal, wir dürfen kommen. Wir dürfen kommen. Durch die Gnade haben wir Zugang. Das Wort sagt oder das Gesetz sagt, nein, du bist draußen. Und die Gnade Gottes sagt, komm schnell. Und diese Spannung, die ist genial. Diese Spannung, das ist das, was wir alle, hoffentlich, wenn wir uns bekehrt haben, erfahren haben. Dass wir wissen, eigentlich habe ich es versemmelt, aber durch das, was der Herr gemacht hat, darf ich hinzutreten zum Thron der Gnade, darf ich zum Volk Gottes dazukommen. Rettung ist da, Erlösung ist da. Und das spricht hiervon. Egal, völlig egal, wie verdorben, verkorkst, verblödet das Leben gelaufen ist. Egal, man kann dahin kommen zum Herrn. Die Gnade ist da. Manchmal haben wir als Christen so den Eindruck, dass man sich erst irgendwie so bewähren müsste, so besonders hervortun müsste, schon mal so sich quasi als halbheilig darstellen müsste, bevor man vom Herrn akzeptiert und angenommen wird. Das funktioniert nicht. Die Die Bibel sagt, dass der gekommen ist, um Sünder zu retten. Und wer erkennt und das annimmt, dass er ein Sünder ist, der kann gerettet werden. Wer meint, dass er es durch eigene Taten irgendwie hinkriegt oder dass er es schon geschafft hat, der muss dann mit seinen eigenen Taten sehen, wie weiterkommt. Ja, und das ist der Punkt, dass wir durch diese Gnade, durch das, was der Herr uns anbietet, hineinkommen können. Wie diese Ruth, hinein ins Volk Gottes. Egal, wie die Situation aussieht. Halleluja. Das ist der erste Punkt, den ich sagen wollte, oder der mir wichtig war hierbei. Nämlich, wir dürfen kommen. Egal, wer wir sind, egal, wie das Leben aussieht, wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen jederzeit zu Gott kommen. Egal, was du versemmelt hast, egal, was in deinem Leben gelaufen ist, egal, was blöd läuft, du darfst kommen. Und nicht nur du, sondern auch die Menschen in deinem Umfeld, jeder. Wir brauchen niemanden zu verurteilen, wo wir sagen, Himmel, der hat es echt versaut im Leben, sondern er darf zum Herrn kommen. Der Herr freut sich, wenn wir kommen. Das ist das Wichtigste. So, das ist ein wichtiger Aspekt im Buch Ruth. Aber es gibt noch weitere. Und ein wichtiger Punkt, den ich heute noch bringen möchte, ist, das ist ein prophetisches Bild auch. Ein hochprophetisches Bild von der Beziehung Israels zur Gemeinde. Schau, die Naomi, die steht für Israel. Die kam ja aus Israel. Die kam aus dem Stamm Juda, aus Bethlehem. Und die ging in die Fremde, in eine heidnische Nation. Was übrigens den Anordnungen des Wortes Gottes auch widersprach. Ne? Das war also auch schon eine Eigenmächtigkeit, die eigentlich nicht gemäß biblischer Vorgabe erlaubt war. Und sie heißt Wonne. Sie heißt Lieblichkeit. Und sie symbolisiert das alte Israel. Sie symbolisiert das Gesetz, das Wort, die von Gott gegebene Ordnung. Sie steht für Israel. Boas hat ja dieses Erbteil von der Ruth, von der Naomi ausgelöst. Eine ganz eigentümliche Aktion war das, dieses Auslösen von dem Erbteil, hat was mit Jubeljahr zu tun und so weiter, kompliziert. Aber er war derjenige, der das ausgelöst hat, der sie gelöst hat, der sie erlöst hat. Boas, der Mann, den die Ruth hinterher geheiratet hat, der steht für den Erlöser, für Jesus, für denjenigen, der die Lösung gebracht hat. Also, Naomi steht für Israel, Boas steht für Jesus, den Erlöser, Moab steht natürlich für die Diaspora. Israel verlässt Land und Erbteil und wohnt unter den Heiden und wohnt unter den Nationen. Spätestens seit dem Jahr 70 nach Christus so passiert. Sie sind raus, sie mussten aus ihrem Erbteil raus, weil da eben keine Heimat mehr für sie war, quasi kein Brot mehr war. Und sie wurden unter die Nationen verteilt. Sie kamen unter die Heiden. Wie ich vorhin schon sagte, sie kamen, als sie zurückgingen, die beiden, zum Zeitpunkt der Gerstenernte da an, zum Zeitpunkt der Bekehrung. Das heißt, dem Moment, wo jemand sich entscheidet, dem Herrn nachzufolgen. Ruth ist also als Frau aus den Nationen, aus den Heiden, ins Volk Gottes gekommen, zum Zeitpunkt der Bekehrung. Logisch, ne? Durch die Bekehrung können wir als nicht zum Volk Israel gehörende hinzukommen in das, was Gott in Israel für uns hat. Nämlich, Israel ist die Wurzel und wir sind eingefropft. So sagt es die Bibel. Wir sind eingefropft in den guten Stamm. Die Verheißungen, die für Israel gelten, gelten dann auch für uns. Aber Paulus warnt uns sehr eindringlich, dass wir nicht überheblich sein sollen, weil die Zweige alleine relativ wenig Überlebenschancen haben. Wir brauchen die Wurzeln, wir brauchen das Eingepflanztsein. Und deshalb ist auch die Beschäftigung mit dem Alten Testament für uns so wichtig. Schaut, irgendjemand sagte mal, also mit dem Alten und Neuen Testament, das musst du dir so vorstellen, wie ein zweigeschossiges Haus. Erdgeschoss ist eben erstmal das Alte Testament und da drauf steht dann das Neue Testament. So, und wenn du meinst, du kannst nur mit dem Neuen Testament leben und du nimmst das Erdgeschoss weg, dann hast du ein extrem wackeliges Ding da oben. Ne? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Du musst das sauber aufeinander aufbauen. Ein Mensch, den wir vor kurzem kennengelernt hatten, der hat das noch interessanter gesagt. Der hat sich mit dem Alten Testament und dem ganzen Aufbau des Alten Testaments beschäftigt. Und er sagt, das ist eine Ketuba. Eine Ketuba ist ein Verlobungsbund. Sehr kompliziertes Machwerk. Auch zur Zeit Jesu war das schon so. Ein Vertrag ist das, mit Rechten und Pflichten und wie das zu laufen hat. Er sagt, wenn du das dir anguckst, das Alte Testament anguckst, das ist genau das. Das Alte Testament ist ein Verlobungsbund. Jetzt schaut mal, was das Neue Testament ist. Der sagt, guckst dir das an und vergleichst das, das ist der Hochzeitsbund. So musst du das verstehen, wie die beiden Sachen zusammengehören. Die kannst du nicht einfach auseinandernehmen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ich bin Neutestamentler, Altes Testament interessiert mich nicht. Das ist ein wackeliger Glaube. Ja, das ist ein wackeliger Glaube, weil du viele Dinge, die im Alten Testament einfach die Basis legen, überhaupt nicht verstehst. Und das wird dann so ein bisschen windige Geschichte häufig, wo irgendwelche abstrusen Sonderlehren dann kommen. Auf jeden Fall steht jetzt die Ruth für die Gemeinde, für das Volk des neuen Bundes, für die Christen, die Erlösten. Diejenigen, die aus den Nationen, aus der Fremde, aus dem Heidentum mitkommen und zum Volk Gottes dazukommen. Und da gibt es ja diese eigentümliche Story, wenn ihr das Buch mal gelesen habt, wo die Ruth nachts in der Tenne dem Boas da begegnet. Wird also ausführlich beschrieben, ganz eigentümliche Geschichte. Die Naomi, die fürs alte Israel steht, sagt der Ruth, die für uns Christen steht, hey, ich sag dir, wie du das Herz von dem gewinnen kannst, wie du sein Herz erobern kannst. Und sie gibt ihm die Tipps. Das alte Israel kann uns noch die Tipps geben, wie wir das Herz des Herrn erreichen. Ne? Interessant. Und sie sagt dort, du sollst dich baden, das steht für reinigen und heiligen. Du sollst dich salben, ganz klar, Salbung, Heiliger Geist. Du sollst deine besten Kleider anlegen. Du sollst dann zu der Tenne gehen. Die Tenne ist ein Ort, der kommt in der Bibel mehrfach vor. Das war beispielsweise der Ort, wo der Tempel drauf stand. Das war der Ort, den hat David gekauft. Das war die Tenne von einem Mann namens Arauna. Und dort hatte der sein Getreide gedroschen und der Herr sagt zu ihm, da will ich meinen Tempel haben. Und deshalb steht die Tenne für den Ort des Heiligtums und auch der Ort, wo Spreu und Weizen getrennt werden. Dort soll sie sich ganz ruhig verhalten, sich zu seinen Füßen legen, was für Anbeten steht, und dann einfach auf das hören, was er sagt. Das ist, wenn wir das lesen, komisch. Aber wenn du das mit geistlichen Augen verstehst, dann sagst du, das ist etwas, was wirklich uns was sagt. Wie wir dem Herrn begegnen sollen, wie wir uns ihm nahen sollen, was wichtig ist. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, wenn wir uns darauf einlassen, was ich denke, die meisten von uns tun. Ruth hat diese Empfehlung von Naomi bekommen. Denn Naomi wusste, wie sich Ruth diesem Mann, diesem Löser, diesem Erlöser nahen darf. Jesus ist Jude. Und er kommt auch als jüdischer König wieder. Und die himmlische Hochzeit ist eine jüdische Hochzeit. Wir müssen da irgendwie uns ein bisschen drauf einstellen. Ja, er kommt zu seinem Volk und sein Volk ist nun mal eben Israel und alle, die eingepflanzt sind. Alle, die aus den heidnischen Nationen, wie die Ruth, eben mitgekommen sind. Die gesagt haben, dein Gott ist mein Gott. Ja, und so steht also hier ein interessantes Bild, was tatsächlich, wie ich schon sagte, diesen endzeitlichen Charakter hat. Nämlich in unseren Tagen, erst vor ein paar, keine zwei Generationen her, kam Israel wieder in ihr Land zurück. Naomi kam sozusagen, im Prophetischen, aus der heidnischen Welt wieder zurück in ihr Land. In ihr Land, zu ihrem Haus des Brotes, zu ihrem Gott. Ja, Israel ist nicht perfekt, ist nicht vollkommen, weiß ich. Ja, die sind noch weit davon entfernt. Da ist noch viel, was der Herr tun muss. Aber sie sind dabei, wieder zurückzukommen und Die Gemeinde zieht mit ihr. Sie zieht mit ihr und kommt zu diesem Gott Israels. Und was macht sie? Sie geht in die Erntefelder. Sie geht in die Ernte. Sie sammelt in Hingabe die Ehren auf. Und dort mitten in der Ernte, da begegnet sie dem Herrn. Da begegnet sie Jesus. Und dieses Bild ist interessant. Die Braut aus den heidnischen Nationen an der Seite Israels geht in die Ernte und begegnet dort dem, was der Herr für uns hat. Dort begegnet uns Jesus. Wir sollten, oder mir ist wichtig, dass wir verstehen, wie wir als Christen im Grunde auch mit der Beziehung mit Israel sind. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich hatte das gestern schon gesagt. Israel ist nicht fehlerfrei oder vollkommen. Es ist ein Land mit einer sagenhaft hohen Abtreibungsrate, extrem viel Homosexuelle, extrem viel Okkultismus, säkular bis zum geht nicht mehr an der anderen Seite, völlig krasse Religiosität in verschiedensten Formen. Und die Leute, die als messianischen Juden sich wirklich bekehren und eigentlich gut drauf sind, das sind diejenigen, die wirklich verfolgt und ausgestoßen werden. Manchmal, je nach gewissen Kreisen, ist es ähnlich wie in muslimischen Kreisen, wenn sich jemand bekehrt, der wird aus der Familie gestoßen. Das ist bei den Juden teilweise nicht anders. Es ist also nicht der Himmel. Wir lieben Israel, wir beten für Israel, aber wir sind da schon realistisch. Und weißt du, es gibt in den Gemeinden einfach solche Israel-Freaks, die sind so überwältigt von ihrer Liebe zu Israel, was der Herr in ihr Herz gegeben hat, dass sie so überschwänglich sind. Und dann kriegen andere Christen davor sagen, Hilfe, Hilfe, also irgendwie ist mir das zu heftig. Ja? Weil die auch sehen, was eben an Negativen und so weiter da ist. Und da müssen wir aber wegkommen von dem, wie einzelne Leute sich verhalten, sondern wir müssen das prophetisch sehen. Was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Und das ist der Punkt, dass Gott gerade sein Volk zurückbringt, das Volk, wo er sagt, ganz Israel wird gerettet werden, steht im Römerbrief, ganz Israel wird gerettet werden. Die einzige Nation der Welt, wo komplette Errettung zugesagt ist, aus allen heidnischen Nationen, bekehren sich einige, aber ganz Israel wird gerettet werden. Frag mich nicht, wie der Herr das machen will. Das ist sein Job. Er hat das da reingeschrieben, wird er schon machen. Ja? Aber er sagt, dass er es tun wird. Da hat er noch was vor, muss ich schon sagen. Ja? Wirklich. Aber es ist verheißen. So, und wir als Heiden kommen dazu und sind da mit dabei. Und so müssen wir verstehen, dass wir überhaupt nicht die Option oder das Recht haben, uns gegen Israel zu stellen oder zu verurteilen oder, wie soll ich mal sagen, als unwichtig oder als von Gott abgelehnt zu sehen. Wir müssen verstehen, hey, das ist tatsächlich der Stamm, wo wir dazugehören. Das ist etwas, mit dem wir verbunden sind. Wo wir dazugehören. Und diese Story von der Ruth und der Naomi, die bringt das am besten auf den Punkt. Ja? Indem wir sagen, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, ja? Deine Heimat ist meine Heimat, dein Erlöser ist mein Erlöser. Indem wir das wirklich sagen, da kommen wir in die richtige Position, wie wir uns an der Seite Israels gut verhalten. Denn so wie die Ruth, die olle Naomi, geliebt, respektiert hat, ihr gefolgt ist, ihr in Treue beigestanden hat, so sollen wir das auch tun. Das ist die richtige Vorgehensweise. Nicht abwenden wie die widerspenstige Orpa, die irgendwo dann abgedriftet ist und von der nie wieder was gehört wird, sondern tatsächlich hineinkommen in das Volk Gottes, hineinkommen in die eigentliche Bestimmung, die der Herr für uns hat. Der Herr kommt nicht nur für, wie soll ich mal sagen, uns zurück, sondern er kommt auch für Israel zurück. Übrigens ist Israel mehr als nur die Juden. Ne? Die Juden sind ein Stamm von Israel. Israel ist mehr. Also das ist schon interessant, wenn man sich damit weiter beschäftigt, was da alles drinsteckt. Wenn wir zum Herrn uns nahen, wenn wir hineingehen, ja, wenn wir diesem Erlöser begegnen, dann ist es auch, wie wir uns dieser ollen Naomi gegenüber verhalten. Deshalb ist es wichtig. Ich habe gestern gesagt, dass in der Bibel es mehrfach die Aussage gibt, wer Israel segnet, der wird gesegnet sein. Und wer Israel flucht, der wird verflucht sein. Und das hat sich über die Jahrhunderte immer und immer wieder gezeigt. Gerade die deutsche Geschichte war da von erschreckenden Abgründen geprägt. Ja? Und als Christen ist es gut, ist es wichtig, ist es notwendig, einfach ein richtiges Verständnis für die Juden und für ganz Israel zu haben. Und das war eigentlich der Punkt, der mir heute am wichtigsten war. Dass wir da sehen, es ist gut, es ist richtig, es ist vernünftig, wenn wir uns an die Seite Israels stellen. Und deshalb, für uns ist halt die enge freundschaftliche Beziehung hier gerade zur ICEJ sehr wichtig. Das ist ein Israel-Dienst, der wirklich eine sehr gute Arbeit macht, auch politisch und so weiter. Es gibt verschiedene Dienste. Ja, es gibt ganz verschiedene Dienste, die teilweise super gut sind. Such dir irgendeinen Israel-Dienst, den du irgendwie unterstützt. Wenn du das segnest, wirst du gesegnet sein. Da ist irgendetwas drin. Ja? Also wir persönlich unterstützen Leute, die wir kennen, persönlich kennen, die in Israel dienen und arbeiten, direkt. Da wissen wir natürlich, das geht wirklich direkt dahin. Aber das ist uns auf dem Herzen. Und es ist gut, wenn du auch das auf dein Herzen sagst, ja, irgendwo weiß ich, der Herr hat da was vor und ich unterstütze das. Am besten natürlich messianische Gemeinden, die wirklich effektiv evangelistisch unter seinem Volk arbeiten dort. Es haben sich seit der Jahrtausendwende mehr Juden bekehrt zu Jesus als in der gesamten Geschichte vorher. Da ist eine Dynamik drin. Ja? Eine Dynamik, wo der Herr was tut. Da haben sich auch mehr Moslems bekehrt in der Zeit als je zuvor. Gewaltige Dynamik, der Herr tut was. Ja? Und es ist grandios, wenn wir das mitkriegen können, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir sehen, wir können uns da in die Absichten des Herrn mit einklinken. Amen. Amen.